Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, bei welchem Film wir den Antagonisten lieber mögen als den Protagonisten und welcher Film am besten nie existiert hätte. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wir stürzen uns wieder in die wilde Fragerunde. Viele wilde Fragen, noch wildere Antworten. Niklas, was hast du als erste Frage mitgebracht?
Die erste wilde Frage lautet heute: In welchem Film mögt ihr den Antagonisten viel lieber als den Protagonisten?
Finde ich eine sehr spannende Frage. Fand ich aber im Bereich Film für mich tatsächlich auch sehr schwer zu beantworten. Vor allem dieses mögt ihr viel lieber. Also, ja, finde ich den jetzt wirklich sympathischer oder finde ich den Charakter interessanter oder, ne, woran mache ich das fest? Hab dann auch wieder über so Sachen nachgedacht wie Joker in Dark Knight. Mhm. Hab dann noch überlegt, vielleicht Thanos, so Endgame, fand ich schon auch einen coolen Antagonisten irgendwie. Und ich habe dann aber gesagt, okay, ich gehe diesen Weg mit, wen mag ich denn wirklich tatsächlich fast lieber als den Protagonisten und bin deswegen zu einer Serie übergegangen. Ich weiß, jetzt ein bisschen gecheatet, aber ich finde, eine der besten Redemption Arcs und Story Arcs überhaupt hat Zuko aus Avatar The Last Airbender. Und der ist ja nun mal de facto Antagonist, vor allen Dingen in der ersten Staffel. Und ja, ich finde den einfach irgendwie als Charakter super interessant, super sympathisch dann auch doch tatsächlich, weil man kann ja auch mit ihm mitfühlen. Man bekommt ja auch gezeigt, warum er so ist, wie er ist und warum er sich so verhält. Und er hat auch viele Szenen, wo er eben auch zeigt, dass er eigentlich ganz anders ist. Und deswegen fand ich das eigentlich fast den besten Pick und habe mich für Zuko entschieden.
Damn, finde ich richtig guten Pick.
Das ist auch dein Cheaten, finde ich, erlaubt.
Danke, das freut mich.
Ich meine, was sollen wir machen?
Stimmt also, auch.
Einmal muten.
Ja.
Ja, ich habe mich super schwer mit der Frage getan. Ich habe irgendwie an kurz so an Heat gedacht. Das war mir dann irgendwie zu klassisch.
Habe ich auch dran gedacht.
Ja, da lasse ich ja schon.
Und dann denkt man auch so, ist das überhaupt der Antagonist?
Ja.
Also, diese Definitionssache ist auch immer schwierig.
Ja. Dann war ich irgendwann auch so leicht gescheatet bei so Sachen wie: Ich nehme jetzt den Alkohol in der Rausch als Antagonisten.
Oh ja.
Ich bin aber jetzt im Endeffekt mit dem gegangen.
Das hat mir gut gefallen.
Also, ja. Ich bin jetzt im Endeffekt auch aus Planlosigkeit mit Thanos tatsächlich gegangen, den du gerade auch schon erwähnt hattest. Einfach, weil ich sagen muss, dass der ist jetzt nicht wahnsinnig sympathisch, aber ist einer der wenigen Antagonisten, finde ich, in Filmen, der mal eine nachvollziehbare Motivation hat. Also wo erklärt wird, warum macht er das und auch wenn man es nicht gut heißt, kann man es nachvollziehen. Und ich finde den Hintergrund da relativ cool, eines der wenigen positiven Dinge in den Avengers-Filmen. Deshalb habe ich jetzt Thanos genommen.
Ist auch ein guter Pick, ne, weil das halt dieser eine Antagonist ist, der alles zusammenbindet irgendwie, ne, bei den Marvel-Filmen, was sie ja später nie wieder aufbauen konnten und was denen auch jetzt so massiv fehlt. Also ist schon kein schlechter Pick. Ich bin da so ein bisschen klassischer dran gegangen und habe wirklich nach sehr normalen Protagonisten und Antagonisten gesucht. Habt ihr mittlerweile Erbarmungslos gesehen mit Clint Eastwood?
Nee.
Da habt ihr immer noch was verpasst. Das ist nämlich ein ganz fantastischer Film. Müsst ihr euch auf jeden Fall gucken. Ist so einer der besten Spätwestern, die man sich geben kann. Und da gibt es einen Gegenspieler von Clint Eastwood, gespielt von Gene Hackman, der so quasi der Sheriff ist im Dorf. Und die beiden Charaktere sind halt irgendwann auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes und auch gegeneinander in diesem Film gerichtet. Aber man hat immer das Gefühl, dass Gene Hackman ein guter Mensch ist und eigentlich nur das Richtige tun will. Aber ich sag mal, der Film heißt Erbarmungslos und das Gute in einem Spätwestern obsiegt selten. So, das ist ja ein sehr zynischer Take. Und das ist so ein Film, ich finde, da geht man raus und hat im Endeffekt mehr Sympathie für den Antagonisten als für den Protagonisten. Ist allerdings auch ein bisschen das Ziel vom Film. Deswegen.
Okay.
Aber dann will ich euch nochmal als Hausaufgabe geben, auch ohne irgendwelches, dass ihr das machen müsst. Schaut euch mal Erbarmungslos an. Unforgiven. Wirklich ein sehr, sehr guter Film. Morgan Freeman auch noch dabei. Also.
Natürlich ist Morgan Freeman auch dabei.
Natürlich. Ja. Nee, es klingt auch von der Storyline her auf jeden Fall sehr spannend. Also es klingt schon sehr gut.
Und will ich nur noch eine Sache zu ergänzen, ist auch interessant, wenn man sich Clint Eastwoods Karriere im Ganzen anguckt, weil das irgendwie auch so eine Reflexion auf seine eigene Karriere ist. Also, ist schon ein sehr guter Film.
Also man merkt auf jeden Fall, du möchtest uns den Film wirklich verkaufen.
Ja, ja.
Okay, erbarmungslos. werde ich mir dann bestimmt in naher Zukunft anschauen. Ich habe auch eine Frage für euch. Und zwar lautet meine erste Frage an euch: Was ist denn die beste Theaterverfilmung?
Ja, da muss man erstmal wieder raussuchen, was sind denn alles Theaterverfilmungen? Wahrscheinlich mehr, als man denkt. Ich bin von 12 Geschworenen am Anfang, am Ende rübergegangen zu Gottes Gemetzels. Es ist ja einfach der klassische Theaterfilm, Kammerspielchen, könnte man sagen, von Roman Polanski. Und ich finde den Film bis heute immer noch richtig cool. Also das war einfach nur 4 Charaktere in so einen Raum hauen und die ganze Zeit geht's einfach nur um diese unterschiedlichen Beziehungen zwischen denen, wie die miteinander agieren, die Perspektiven wechseln beziehungsweise auch so unterschiedliche Bündnisse eingehen. Und ich finde, ja, ich finde den richtig cool und super coole Dialoge. Also Gottes Gemetzels.
Ich hatte dabei auch das Problem, dass halt ich mit Theater wirklich erschreckend wenig Verbindungen habe. Mhm. Ich habe erschreckend wenig Theaterstücke gesehen und von den Filmen und sowas, die ich dann rausgesucht habe, habe ich überall das Original quasi nicht gesehen. Und ich habe jetzt etwas genommen, wo ich immer schon gedacht habe, das ist ein fantastischer Film, aber erst letztens gelernt habe, dass es auf einem Theaterstück basiert, nämlich Ran von Akira Kurosawa. Akira Kurosawa. Das beruht auf Shakespeares King Lear, wie viele Filme tatsächlich. Wusste ich nie. Aber was der Film halt schafft, ist halt diese bildgewaltig. Also er nimmt ein Theaterstück, packt das auf die Leinwand und das ist so bildgewaltig und so ein eigener Film und hat so viel Ausdrucksstärke, dass man sich das nicht als Theaterstück vorstellen kann tatsächlich. Und deswegen wusste ich auch nie, dass das auf einem Theaterstück basiert. Und deswegen finde ich das, es ist eine fantastische Theaterverfilmung, wobei ich dazu sagen muss, dass ich von Theater keine Ahnung habe und keine Theaterstücke kenne.
Das ist ein fantastischer Film. Ja, genau. Ja, aber das ist ja auch Kriterium genug eventuell. Ich habe auch das gleiche erstmal gehabt wie du, Tobi. Ich hatte auch Gottes Gemetzels und habe dann aber noch einen zweiten Tipp mir aufgeschrieben, einfach weil ich finde, wenn es was schafft, so zum Klassiker zu werden, dann hat es auch verdient, hier genannt zu werden. Und das ist, ich glaube, Tobi, du hast da schon, ich glaube, du nickst auch schon richtig. Es ist Dinner for One.
Ja.
Was man halt schon irgendwie jedes Jahr, guck mal, einmal Dinner for One und es funktioniert einfach. Und ich finde es auch jedes Mal wieder lustig. Und wenn so eine alte Verfilmung ja auch das schafft, das so gut rüberzubringen, was ja ganz klar als Theaterstück geschrieben wurde, was ja eh schon immer schwierig ist, ne, Theaterstück verfilmen, das finde ich eh schon immer eine schwierige Aufgabe. Und wenn man das so schafft, dass das jedes Jahr so zu einem Klassiker wird, dann hat man da auf jeden Fall viel richtig gemacht. Deswegen wollte ich einfach schon so als Honorable Mention Dinner for One auf jeden Fall noch mit benennen.
Ja, finde ich gut. Hätte ich auch kurz drüber nachgedacht. Für meine nächste Frage, ja, da gibt's wieder ein großes Potpourri an Möglichkeiten. Welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin spielt die abwechslungsreichsten Rollen?
Ja, ist so ein bisschen quasi das Pardon zu der vom letzten Mal, dass wir gefragt haben, wer spielt immer die gleichen Rollen, ne? Und könnte eigentlich mehr. Ich bin mit Olivia Colman gegangen, weil ich finde...
Ich auch, Spoiler.
Und ich dachte, ich nehme extra nicht Gary, Gary Oldman.
Achso, das nehme extra auch den eher, an den man nicht direkt denkt.
Okay. Schade. Ja gut, aber was ich da schon so die beste Gegenüberstellung finde, ist die beiden Serien The Crown und Fleabag, aber auch all ihre Filme, die hat eine Range, die ist gefühlt unendlich, die kann gefühlt alles spielen, was irgendwie halt in ihren mittlerweile Altersbereich passt halt irgendwie. Und es gibt Filme, in denen ich die einfach nicht erkenne, ist mir letztens bei Wonka aufgefallen.
Ja.
Danach habe ich gesehen, Olivia Colman war dabei, ach ja, das war Olivia Colman. Die ist halt so wandelbar und macht das immer so wunderbar. Ich finde, die ist eine ganz tolle Schauspielerin mit einer riesen Bandbreite.
Mhm. Finde ich einen hervorragenden Tipp, wenn ich so drüber nachdenke, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte eigentlich, das habe ich jetzt leider vergessen, weil, ich wollte jetzt eigentlich einfach ein Bild in die Kamera halten. Ich habe mich am Ende dann doch wieder für meinen guten alten Joaquin Phoenix entschieden. Ich weiß, es ist jetzt nicht der originellste Pick, aber ich finde, der hat auch durchaus seine Daseinsberechtigung, weil wenn man sich so die Filmografie von ihm anschaut und auch die Filme, die er dann gemacht hat, Klar, jetzt kann man sagen, okay, der spielt jetzt selten irgendwie so einen super lustigen Charakter. Aber trotzdem, die Charaktere, die er spielt, die sind teilweise in sich so unterschiedlich von, ja, einfach ihrem Charakter her. Also, ich finde einfach, das ist ein grandioser Schauspieler, der an Charakterrollen quasi alles spielen kann. Und deswegen Joaquin Phoenix.
Sehr solider Pick auch, ja.
Obwohl der schon, finde ich, einen Hang hat zu einer gewissen Art von Rollen. Also zu diesem Außenseiter, Nuschel-Dude.
Ja.
Das macht er schon relativ häufig. Aber er kann alles, das stimmt. Und macht auch hier und da. Her zum Beispiel ist eine sehr untypische Rolle. Mhm.
Oder genau, zum Beispiel.
Aber in Her and Vice ist, finde ich, wo der nuschelt und ein
Außenseiter. Ja, aber das ist ja eher dieser, dass er so ein bisschen lustiger verballert hat.
Ja, stimmt.
Und das hat er sonst seltener.
Ja, stimmt. Also der hat schon, der ist schon ein toller Schauspieler.
Ja, dann gebe ich direkt wieder an dich.
Alrighty. Was ist für euch ein frühes Zeichen, dass der restliche Film eher eine Bruchlandung wird?
Das war tatsächlich eine der Fragen, wo ich mich relativ leicht getan habe. Wobei ich viele der Fragen tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten fand. Aber da hatte ich sofort was für mich das ganz eindeutig klar macht. Und zwar im Bereich Comedy. Weil bei Comedy-Filmen ist es ja so, die haben einfach eine bestimmte Art von Humor. Das heißt, wenn ich im Kino sitze oder mir einen Film anschaue oder einen Film anmache und ich sehe schon die ersten ein, zwei Gags, die sind überhaupt nicht auf meiner Humorebene, dann weiß ich schon, das wird den Film über wahrscheinlich nicht besser. Und das heißt, es gibt kaum was mir ein größeres Indiz dafür gibt, als wenn ich merke, nee, der Gag, der gerade zünden sollte, zündet bei mir überhaupt nicht. Und deshalb ist das für mich eins der eindeutigsten Kriterien, dass der Rest des Films mir auch nicht gefallen wird. Bei allen anderen Sachen finde ich immer, okay, da kann ja sein, dass noch was Besseres kommt. Aber gerade bei Humor, da legen die sich oft dann, wie gesagt, auf so eine Richtung fest und dann bleibt es auch dabei. Mhm.
Hast du einen konkreten Film gerade im Kopf?
Wo du zuletzt hattest? Sausage Party.
Ja, Sausage Party, okay. Ja, ich verstehe.
Ich habe gerade gedacht, diese typische, wenn du im Kino sitzt und die Trailer für die deutschen Komödien kommen und du sitzt da einfach nur und denkst so, was haben wir
falsch gemacht? Das ist ähnlich.
Also wir haben viel falsch gemacht in unserer Geschichte. Aber was hat die deutsche Filmlandschaft falsch gemacht, dass wir so bestraft werden? Ja.
Ich habe mich entschieden für schlechtes Voice-Over, am besten dann noch vom Protagonisten oder von der Protagonistin. Und um da ein Beispiel zu nennen, bei Aquaman 2 wird Folgendes gesagt: Und ich stehe in aller Herrgott früh auf, denn ich bin nicht nur verheiratet und Vater, ich habe auch endlich einen Job, genau, ich bin der König von Atlantis. Und während dieser ganzen Voice-Over-Szenen pinkelt sein Baby ihm beim Wickeln in den Mund und ich fand das so furchtbar. Und
Kinosaal hat gelacht dabei bei der Szene.
Ja.
Ich war im Kino da für den Film.
Ja, Enola Holmes ist auch noch so ein Beispiel. Sie fährt dann auf dem Fahrrad und dann dreht sie sich in die Kamera und spricht so in die Kamera. Also ich muss sagen, Voice-Over von den Protagonistinnen finde ich immer ganz, ganz schlimm. Es gibt insgesamt Voice-Over, finde ich kritisch. Aber zum Beispiel finde ich es bei Dune gut eingepflegt, weil da halt was vorgelesen wird aus einem Buch. Also bei Dune 2. Da passt es wieder. Aber immer wenn da die Gedankenwelt der Hauptdarstellerin, sag ich mal so, untermauert werden soll, das klappt, finde ich nicht.
Außer, wenn David Fincher Regie führt. Fight Club hat einen Voice-Over, The Killer hat einen Voice-Over und das ist dann immer hervorragend.
Ja. Ich habe ja auch gesagt, schlechtes Voice-Over.
Das stimmt. Ich finde auch, es ist kein Film, aber ich denke so an House of Cards zum Beispiel. Hm? Gut, da ist es nicht immer Voice-Over, da ist auch manchmal direkt in die Kamera, aber manchmal auch Voice-Over und da funktioniert das auch. Also,
bei Fleabag
aber schlechtes sehe ich, ja. Stimmt, ja, stimmt.
Aber es gibt hin und wieder so Voice-Over, da weiß ich direkt, okay. Und das startet ja meistens dann damit und dann kann ich gedanklich fast schon abschalten.
Ich habe was super Frühes genommen. Etwas, bevor man überhaupt die erste Szene sieht vom Film. Mhm. Und zwar, wenn im Vorspann sehr viele Produktionslogos erscheinen. Das ist so etwas, das kann natürlich, ist an sich kein Indiz. Aber wo ich das ganz extrem hatte, war bei Moonfall. Ich habe Moonfall im Kino gesehen und das ist ja war ein großer Roland Emmerich-Film mit halt einem großen Produktionsstudio. Aber dann kamen noch 7 andere Produktionsstudios dahinter und die Zeichen davon so nach und nach eingeblendet. Und irgendwann denkst du so, was habt ihr mit dem Film gemacht, dass der durch so viele Hände wandern musste? Mhm. Und das ist tatsächlich, das zieht sich schon durch. Also wenn du das so häufiger hast, bei so gerade Actionfilmen oder sowas, denkst du so, das sind verdammt viele Produktionsstudios, die hier beteiligt sind. Gucken wir mal. Mhm. Ist ein Indiz. Muss nicht sein, dass der Film dann schlecht ist, aber ja.
Ja, aber es ist schon oft, viele Köche verderben den Brei, ne? Also kann ich schon nachvollziehen. Wenn da halt so viele Leute beteiligt sind, die irgendwie Geld mit drin haben, die irgendwie ein bisschen Mitspracherecht haben wollen.
Ja. Mhm. Ich fand das immer bei Sneak Previews spannend, weil da hast du dann am Anfang, dann siehst du auch so ein paar Produktionsstudios, wo du denkst, ey, das sieht aber furchtbar animiert aus. Und dann denkst du, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann kommen noch eins und denkst, oh ja, das wird nichts.
Ich weiß auch noch, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber irgendwann haben wir auch mal was geguckt, wo dann irgendwie ein chinesisches Produktionslogo eingeblendet wurde. Und der ganze Saal, also, oh nein. Und der, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Ich glaube, es war okay, aber das ist, keine Ahnung. Aber also, hat eigentlich keine Aussagekraft, aber es ist halt so ein erstes Indiz.
Gefühl, ja.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall ein sehr frühes Indiz. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ich bin, glaube ich, dran, ne, mit der nächsten Frage. Dann würde ich direkt da anschließen, Tobi, du hast gerade von Voice-Over geredet. Und ich habe euch nämlich auch eine, finde ich, knifflige Frage gestellt.
Puh, ja.
Und zwar, welchen Schauspieler oder welche Rolle würdet ihr gerne für das deutsche Fernsehen synchronisieren?
Ja, ich mache jetzt keine lange Vorrede. Ich hatte keine Ahnung, wie ich da rangehen soll. Und habe am Ende Jesse Plemons genommen. Der hat ein paar richtig coole Filme. Killers of the Flower Moon bei Breaking Bad, Irishman. Also der hat ein Händchen für gute Filme, ist ein super Schauspieler. Nehme ich.
Okay. Punkt. Ich hatte eine andere Herangehensweise da dran. Ich habe mir gedacht, wo mag ich die deutsche Synchro nicht? Und wo könnte ich mir vorstellen, dass ich einen guten Job machen könnte? Also das ist natürlich ein bisschen, ne? Ich bin kein Synchronsprecher und ich kann es nicht. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich nicht einen besseren Job machen. Was als?
Ja, wir dürfen hier jetzt schon ein bisschen anmaßend sein. Ja, wir tun jetzt mal so, als ob.
Ich bin mal anmaßend. Und mit welcher Synchronstimme ich nie warm geworden bin, ist die deutsche Synchronstimme von Spike Spiegel von Cowboy Bebop. Cowboy Bebop hat einen super englischen Dub. Ich gucke die immer auf Englisch, die Serie. Also ich rede von dem Anime, ne? Nicht von der Realverfilmung. Und die deutsche Synchronstimme ist eine gute Stimme, aber hat meiner Meinung nach nie zu Spike Spiegel gepasst. Und deswegen würde ich gerne Spike Spiegel nachsynchronisieren für den deutschen Dub. Weil der hat, im Englischen hat er noch so eine gewisse, der ist ja so ein bisschen trostlos und so weiter, und so eine gewisse Melancholie noch in der Stimme. Und das hat der Synchronsprecher im Deutschen nie geschafft, finde ich. Und ich würde es zumindest mal versuchen wollen. Das war meine Herangehensweise an diese äußerst haklige Frage.
Ja.
Ist auch eine haklige Frage. Wusste ich auch. Ich würde euch gerne zu meinem Pick eine kleine Kostprobe geben. Ihr dürft also kurz die Augen verschließen und euch auf diesen Ohrenschmaus freuen, den ich euch liefern werde. Ich habe es nicht geübt, von daher, das kommt jetzt alles aus dem Nichts. Okay, Achtung, und es geht los.
Hey, Pluto! Hast du für alle Würstchen aus dem Kühlschrank gefressen? Aber heute Abend kommt doch Daisy zu Besuch. Oh, Pluto, jetzt müssen wir noch mal einkaufen gehen. Ja. Los, ab ins Einkaufszentrum.
Ja, warst du nicht schlecht tatsächlich.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe mir in der Vorbereitung noch mal die original englische Stimme von Mickey Mouse angehört.
Ja.
Und ich finde tatsächlich, von der Stimmfarbe her, bin ich da relativ nah dran. An dem Englischen. Ja. Aber fand ich einfach lustig. Von daher habe ich mich für Mickey Mouse entschieden.
Würdest du auch ad hoc Donald Duck hinbekommen?
Den finde ich also da weiß ich überhaupt nicht, wie sie das machen.
Nee, ich
auch
nicht.
Ich also ich das ist ein absolutes Rätsel.
Der hat immer dieses schnatteriges Ding.
Das wirkt alles so krass im Hals irgendwie. Also ich kann das überhaupt nicht.
Boah, ich habe schon so lange nicht mehr Mickey Mouse und sowas so den Ton davon gehört. Na gut, das sind die Synchronsprecher von Filmballer ja verteilt.
Kleines Nebeneinkommen.
Ich wollte gerade sagen. Also.
Dann
Meister Toben.
Und zwar, welchen Film habt ihr so oft gesehen, dass ihr ihn beinahe komplett mitsprechen könnt?
Das ist bei mir, denke ich, keine Überraschung. Fight Club.
Ja. Ja.
Punkt. Ja, machen wir's schnell,
ja. Ja, ist auch, war auch das, was ich antizipiert hatte bei dir auf jeden Fall. Mhm. Bei mir auch keine große Überraschung. Es ist bei mir weniger Arthouse-Film als bei dir, sondern mehr Jugendfilm. Es ist König der Löwen.
Und ich kann bestätigen, dass Marcel da auch sehr gut mitsingen kann, was man früher auf jeder zweiten Party,
stimmt,
ich sag mal, erdulden musste.
Hallo. Hallo.
Stimmt.
Ach ja. Ja, ich habe kurz über Herr der Ringe nachgedacht, aber früher gab es einen Film, den habe ich sehr oft geguckt, und das ist Lambok. Den fand ich früher richtig cool, mit Moritz bleibt treu. Und der konnte ich irgendwann eine Menge mit synchronisieren. Fand ich mal sehr lustig. Oder auch ganz klassischer Part, so Lord of the Weed. Der war früher.
Stimmt. Oh ja. Der eigentlich, stimmt, Lord of the Weed war tatsächlich
Kultur. Jetzt bist du im gleichen Drogenmilieu unterwegs, merke ich gerade. Aber die beiden waren halt, die hatte ich dann öfter gesehen. Und gerade Lord of the Weed hat man ja, das waren ja 20 Minuten oder sowas, hat man ja wirklich oft gesehen. Finde ich immer noch das.
Ja, es sitzt. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, Lord of the Weed war absolut, muss auch, ne? Was so faszinierend ist an Lord of the Weed, das war ja vor Internetzeit, ne? Also das war...
Vor richtiger Internetzeit.
Ich weiß gar nicht, wie sich das genau verbreitet hat.
Über CDs und sowas.
Über CDs, ne?
Ja, ja, das war so CD-Propaganda.
Aber das hat ja wirklich irgendwie jeder gesehen und gehört. Und dabei war es noch nicht so, dass du es einfach dir auf YouTube anschauen konntest oder so. Mhm.
Also es ist schon beeindruckend, ja.
Ja. Naja.
Dann waren sie wirklich Pioniere auf ihrem Gebiet.
Was ist eigentlich aus denen geworden? Da gab es doch irgendwie...
War mal so Rechtsstreit, aber ich glaube, das war alles nicht so dramatisch. Aber ich habe keinen Schimmer.
Oder ich meine, das ist auch sowas, das kannst du nicht reproduzieren irgendwie. Ne? Das war so...
So ein One-Hit-Wonder.
Ich meine, Cold Mirror macht das immer noch mit Harry Potter. Ne?
Ja.
Das ist halt so das, was immer noch so in der gleichen Nische ist. Aber... Gut. My turn again. Ich wollte von euch wissen, welcher Film könnte sofort vorbei sein, wenn die Hauptcharaktere nur eine Sekunde ihr Gehirn einschalten müssten, würden?
Auch eine super gute Frage, und ich ärgere mich jetzt gerade auch immer noch, dass ich darauf gefühlt keine richtig befriedigende Antwort gefunden habe. Ich dachte mir, es gibt doch bestimmt ganz viele Filme, wo man sich am Anfang direkt denkt, Plothole, aber ich kam einfach auf nichts. Und am Ende bin ich dann mit was gegangen, wo ich dachte, ja, halt Horrorfilm, wo das Problem, glaube ich, häufig besteht, ja, dass man denkt, ja, vielleicht mal kurz den Kopf anschalten und nicht das tun, was ihr gerade tut. Und habe mich dann für Jeepers Creepers entschieden. Weiß nicht, ob ihr den Film so ein bisschen vor Augen habt, aber sie werden so von der Landstraße so ein bisschen abgedrängt, fahren dann an so einem alten Haus vorbei, sehen da einen, was in so einen Brunnen reinschmeißen, was so ein bisschen wie ein Mensch aussieht, also wie so ein Sack, wo ein Mensch drin sein könnte. Und entscheiden sich dann natürlich, da sollten wir aber nochmal zurückfahren und in den Brunnen klettern und uns das ganz genau anschauen. Und das ist einfach komplett dämlich. Und sie versuchen irgendwie ganz, ganz viel später die Polizei anzurufen. Aber dieser erste Impuls zu sagen, da müssen wir umdrehen, da müssen wir nochmal einen ganz genauen Blick drauf werfen, ist einfach super dämlich. Und da könnte der Film ganz schnell vorbei sein, wenn sie da einfach anders handeln würden. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, muss ich ehrlich sagen. Weil ich fand das jetzt selber so ein bisschen unzufriedenstellend, mein Pick.
Ja, ich habe was genommen. Den Film hatten wir irgendwann letztens auch noch mal in einem, irgendeinem Filmquiz oder sowas. Oder in einer wilden Fragerunde. Eurotrip ist es schon wieder. Und zwar, um ganz kurz abzuholen, was der Grundkonflikt da ist. Es gibt eine Mieke und die will Scott in den USA besuchen und Scott denkt aber, dass Mieke Mike ist und ein Kerl ist und schreibt dann irgendwann besoffen zurück, hier, lass die Finger von mir, ich will nichts mit dir zu tun haben. Mieke, die in Deutschland wohnt, blockiert dann seine Mailadresse und die einzige Lösung scheint zu sein, okay, wir müssen nach Europa fliegen, aber man hätte eventuell ja auch mit einer anderen Mailadresse das Missverständnis aufklären können, ja.
Das ist ein sehr guter Pick. Gott sei Dank ist es ein Film geworden. Weil
ja, es wäre. Ja. Ja. Ich verzeihe das auch. Ich verzeihe das.
Finde ich fantastisch. Ich habe einen Film genommen, den wir letztens noch geguckt haben, Tommy. Zusammen in Bambi. Kommst du noch auf wen? Welchen?
Ja, wir haben oft Filme zusammen in Bambi geguckt. Mhm. Gib mir einen Anfangsbuchstaben oder irgendwas.
S.
Gib mir den Filmtitel oder irgendwas.
Okay. Ich hab Star Wars A New Hope.
Okay.
Das ist Star Wars 4. Und hab ein bisschen gecheatet, weil es ist nicht wirklich ein Hauptcharakter. Aber da haben wir nochmal alle im Kino gelacht, weil es so dämlich ist. Es gibt direkt am Anfang von Star Wars A New Hope ja die Szene, wo das Schiff von Leia quasi gefangen genommen wird vom Imperium. Und dann löst sich ja noch die Rettungskapsel mit R2-D2 und C-3PO, fliegt so durch den Bildschirm und dann siehst du halt die Offiziere vom Imperium. Sollen wir die Kapsel abschießen? Nee, sind keine Lebensformen an Bord, wird schon nichts sein. Und dann schießen die nicht ab. Und das ist so stupid. Die haben extra dieses Schiff quasi ewig verfolgt und dann endlich gekriegt, um die alle festzuhalten. Dann schießt die eine Rettungskapsel ab und die schießen die nicht ab. Das ist so stupid. Und wir mussten auch alle nochmal lachen, weil das so bescheuert ist eigentlich.
Gab's noch ein paar andere Szenen, aber ja.
Ja, gab's
aber
noch ein paar andere Szenen. Ja. Aber dann bist du halt schon so, da wäre halt alles vorbei gewesen mit einem Schuss.
Ja.
Ja. Naja.
Auch ein schöner Pick, ja, muss ich sagen. Ja. Aber YouTube gefällt mir auch sehr gut. So, es ist so ein bisschen Scotty doesn't know how email works.
Touché, ja.
Marcello, ich glaube.
Ah, ich bin dran. Entschuldigung. Ja, genau. Da war ich noch bei, ich war noch bei YouTube.
Gedanklich.
Scotty doesn't know. Und zwar, letzte Frage, ne? Genau. Und zwar, ja, hatte ich einen relativ ähnlichen Angang tatsächlich, aber dann doch vielleicht ein bisschen anders. Ihr könntet entscheiden, welcher Film nie existiert hätte. Welchen Film würdet ihr von der Welt verbannen und wieso?
Ja, ich habe da einfach jetzt nach möglichst schlechten Filmen gesucht und habe dann einen genommen, der ist so schlecht, dass ich ihn nicht mal gesehen habe und dennoch schlecht finde.
Nein!
Und es ist Cats.
Ach! Oh, ich dachte, du hast schon wieder das gleiche wie ich.
Nee. Das ist Cats, aber ich habe mir in Vorbereitung für diese Folge nochmal kurz einen Trailer angeguckt. Oh, und ich muss sagen, wenn ich das sehe, diese furchtbar halb animierten, verkleideten Katzen mit diesen halben Menschengesichten, das ist für mich wirklich, es ist das Grauen. Ich finde das so unfassbar furchtbar und ich bin eh kein Musical-Fan. Deshalb glaube ich, wäre nicht verkehrt, den einfach mal zu verbannen.
Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Ne? Auch die Schauspieler, die in dem Film im Endeffekt dabei sind. Und das sind viele, ne? Auch mit großen Namen. Ne?
Das ist mir dann auch aufgefallen.
Ist nicht sogar Idris Elba oder sowas dabei? Und Helen Mirren oder sowas auch? Ne?
Das kann sein. Also es waren auf jeden Fall mehrere, mit denen die auch im Trailer werben.
Ja, und da denkst du halt, wenn du das siehst, ist schon bitter. Ja, ich habe da einen Film genommen, der auf mehreren Ebenen, der sollte einfach nicht existieren. Moralisch, filmografisch, alles andere. Daniel der Zauberer.
Ah, ja.
Der Film von und mit Daniel Kübelböck. Und ich habe ihn tatsächlich gesehen. Also ich war in diesen Trenches drin. Ich habe mir den Film wirklich angeguckt. Und das ist einer der wenigen Filme, die wirklich physisch wehtun, weil die so cringe sind und wirklich grauenhaft sind. Dann gibt's jetzt mittlerweile auch noch die tragische Backstory mit dem Daniel Kübelböck, wie er tatsächlich dann sein Leben beendet hat. Deswegen, dieser Film besteht halt immer noch und den gibt's immer noch und niemandem ist damit gedient. Der sollte einfach weg und es wäre eine bessere Welt.
Ich muss sagen, ich habe, du und Fabi haben mich ja länger überredet, den mitzugucken. Wir sind leider immer noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe mir in Vorbereitung auf diese Frage auch den Trailer davon angeguckt.
Ja.
Zum ersten Mal. Und ich weiß jetzt, was vielleicht auf mich zukommt. Und ich muss zugeben, ich möchte ihn noch gucken, bevor er verbannt wird.
Ja.
Ich möchte diesen Schmerz einmal irgendwie durchleben.
Ja, zu große Neugier. Wir haben jetzt auch so, also ich habe den Film jetzt schon, das ist so in unserem Freundeskreis so ein Klassiker als der schlechteste Film, der existiert. Aber mittlerweile hat er halt diesen bitteren Beigeschmack auch noch. Und dann man kann den nicht mehr so richtig trashmäßig gucken, weil du halt weißt, was das für eine traurige, was dem für ein trauriges Leben wahrscheinlich geführt hat. Irgendwie. Aber das ist wirklich das Schlimmste, was ich hier auf einem Bildschirm gesehen habe.
Aber dass der Film schlecht ist, das muss man jetzt nicht nur einfach Daniel Kübelböck vorwerfen, sondern den Leuten, die das produziert und Regie geführt haben und die den, ich weiß ja nicht, vielleicht in irgendeiner Form dahin gedrängt haben, keine Ahnung.
Ja. Also jeder, der den Film kennt, der wird genau wissen, was ich meine. Es ist wirklich der Tiefpunkt.
Ein Trailer gibt einen guten Einblick. Das sieht nicht nach Film aus. Naja.
Marcel. Ja, ist jetzt schwer danach für mich noch einen rauszuhauen. Ich habe auch eine weniger, ich sag mal, moralisch tragische Wahl getroffen, sondern eine sehr persönliche Wahl, weil das für mich eben nicht nur der Film an sich einfach schlecht ist und der einfach nicht da sein sollte, sondern er für mich auch einfach was von dem wegnimmt, was davor da war. Und deswegen habe ich mich für Indiana Jones 4 entschieden. Weil ich finde, Indiana Jones 1 bis 3 war wirklich für mich Kindheit so. Die habe ich damals mit meinem Papa zusammen geguckt und das war einfach. Ja, ich habe die einfach geliebt, wirklich. So, die Indiana-Jones-Filme, ich mochte den Humor, ich fand die einfach toll und einfach klasse. Und dann kommt Indiana Jones 4 und ja, irgendwie ist davon nichts mehr übrig, von dem, was ich damals toll fand. Und deswegen hat das leider ein bisschen was für mich weggenommen von dieser Indiana-Jones-Reihe. Ich habe mir den 5. jetzt tatsächlich letztens auch nochmal angeschaut. Ich finde sogar, der ist in Ordnung. Also ich finde den besser als den 4. Ich finde, der geht. Aber auch der kommt nicht ran an die Trilogie von damals. Und da denke ich mir halt einfach, hey, das hätte es einfach überhaupt nicht gebraucht. Das war einfach diese drei Filme in sich perfekt. Und das hat es für mich halt einfach leider ja schon ein bisschen madig gemacht, muss ich sagen. Auch wenn ich die drei alten Filme bestimmt heute immer noch gerne schauen würde. Aber so ein bisschen hat man immer im Hinterkopf, ja, aber. Und das finde ich einfach schade, deswegen würde ich den gerne löschen.
Ja, so ein gleiches Gefühl wie bei Game of Thrones. Also,
ja.
Das versaut nach vorne hinaus, ja.
Leider.
So, Abschlussfrage. Ihr wisst ja, ich mag es immer, so Mashups zu machen, wo Figuren aus zwei verschiedenen Serienfilmen zusammengefügt werden. Und diesmal möchte ich wissen, welche beiden Figuren aus Der Herr der Ringe und aus Game of Thrones wären ein super Duo?
Wahrscheinlich die Frage, über die ich am längsten nachgedacht habe.
Ja.
Tatsächlich fand ich das gar nicht so einfach, da Mashups zu erzeugen, die sinnig sind irgendwie oder so, mhm, weil die so unterschiedlich von der Tonalität sind.
Mega.
Und ich bin dann im Endeffekt mit Tyrion und Faramir gegangen, weil ich gerne die Gespräche von den beiden, den Dialog würde ich gerne hören, weil die beide so Riesenprobleme mit ihren Vätern haben. Und Tyrion hat da eine ganz andere Herangehensweise. Also er ist ja eher so dieses Konfrontative und macht Witze und so weiter und so fort, ist aber trotzdem super smart, hat aber trotzdem richtig problematische Beziehung zu seinem Vater Tywin. Und Faramir hat halt auch eine ähnliche Position als zweiter Sohn hinter Boromir, wird auch nicht so richtig von ihm wertgeschätzt, von dem Vater. Mhm. Und die beiden irgendwie so, wie die, weiß ich nicht, zusammen reisen müssen irgendwie von, weiß ich nicht, Minas Tirith nach King's Landing. Ja. Dann, da würde ich gerne dem Gespräch lauschen und hören, auch die Japes, die sich geben. Und wenn dann so ein richtig guter Dialog zwischen den beiden entstehen könnte, das würde ich mir gerne anhören.
Ja. Finde ich stark.
Ja. Finde ich auch gut. Auch gerade mit deiner Background-Überlegung so, also worüber die sich unterhalten könnten und so, gefällt mir das sehr gut. Ja, zwei völlig andere Charaktere genommen, was ich aber auch das Schöne an der Frage fand, dass man so viele Möglichkeiten hatte. Und ich hab mir überlegt, okay, welches Duo ist denn so ein bisschen, für mich so ein bisschen Yin und Yang? Also wer würde sich gut ergänzen, sodass die als Duo vielleicht gut funktionieren würden? Und ich habe mich entschieden für Arya und Sam. Weil ich glaube halt, okay, Arya ist so ein bisschen die so das ganze Skillset mitbringt und die so auch dann einfach erbarmungslos ist und einfach so ihren Weg quasi, sag ich mal, durchsetzt. Und Sam ist so dieser totale, gutherzige Mensch einfach. Und der vielleicht auch Arya genau so ein bisschen diese Wärme, dieses Vertrauen, diese Sicherheit gibt, die Arya bräuchte. Und auf der anderen Seite bräuchte Sam vielleicht auch jemanden wie Arya, weil ob der sich selber so gut verteidigen kann, wäre so die Frage. So kommt er in den Film auf jeden Fall nicht übrigens rüber. Oder von daher, da wäre man eher skeptisch. Und deswegen dachte ich so, die beide zusammen, wie die Abenteuer bestehen, ich glaube, die würden sich irgendwie gut ergänzen. So, ob da Love Interest mit dabei ist oder nicht, überlasse ich den Zuschauern. Aber aber ich dachte mir, die beiden, wie gesagt, könnten ein gutes Duo abgeben.
Mhm. Fände ich auch spannend.
Ja. Mhm.
Ich bin auch bei Tyrion, weil ich Tyrion einfach, der gibt so viel her. Also von den Gesprächen, von seinem Charakter und so. Von seinem Spaß. Und deshalb würde ich den, hatte ich erst überlegt, den mit einem von den Hobbits zu kombinieren. Aber am Ende bin ich mit Gandalf gegangen. Finde ich diese Weisheit, die Gandalf ausstrahlt und dann aber auch diese Intelligenz, die Tyrion hat, da kann ich mir auch vorstellen, wenn die beiden irgendwo so lang reisen, vielleicht irgendwas planen, dass das sehr lustig werden könnte, auch weil Tyrion die ganze Zeit dann ein paar Wein am Trinken ist, Gandalf ein bisschen Pfeife raucht. Ich glaube, das könnte eine lustige Reise werden. Und ich möchte noch zwei honorable Menschen, sagt man das so? Ich hoffe, Legolas und Daenerys, die würden optisch lustig zusammenwirken. Und natürlich fände ich auch lustig Eddard Stark und Boromir.
Ja, da habe ich auch drüber gedacht.
Die dann einfach als Zwillingsbrüder da mehr oder weniger rumlaufen. Ja.
Aber ich finde, bei der Frage merkt man, wie krass unterschiedlich diese fiktiven Welten sind. Weil du immer, wenn du das so im Kopf versuchst zu matchen, denkst du so, nee.
Das passt nicht.
Ne? Das passt nicht, weil das Game of Thrones ist so viel eckiger und härter und realistischer von dem, wie die Figuren in der echten Welt überleben müssen. Und
der komplexer und alles auch. Und
Herr der Ringe ist halt so High Fantasy halt.
Ja, genau.
Das
fand ich auch.
Also hat das nochmal sehr deutlich gemacht. Ja.
Ja, wen würdet ihr gern durch Mittelerde oder Westeros reisen sehen? Wir sind sehr gespannt auf euren Input in den Kommentaren. Wir danken uns fürs Zuhören und rappen das hier ab.
Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.